Ich denke, wenn wir von Interkulturalität sprechen, meinen wir vor allem Wissen aus dieser Kultur in den Unterricht zu bringen. Und genau dabei, wiederhole ich, müssen wir sehr sorgfältig sein, wenn wir dieses Wissen einbringen.
Ich glaube, dass wir besonders an dieser Schule, einer deutschen Sekundarschule, stark unter kritischer Beobachtung der restlichen Gemeinschaft standen. Man sagte, wir seien keine richtige Waldorfschule, weil man unsere deutsche Identität zu stark wahrnahm. Deshalb denke ich, dass gerade unsere Schule diejenige Waldorfschule in Argentinien ist, die am meisten kulturelle Prägungen hinterfragen und aufarbeiten muss.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Was bleibt von einer Idee, wenn sie einmal um die halbe Welt reist? Die Waldorfpädagogik, begründet in Deutschland, hat längst Wurzeln in Argentinien geschlagen. Doch diese Wurzeln verzweigen sich. Im Colegio Rudolf Steiner sind viele europäische Ansätze noch sichtbar. Das Colectivo Colibri sucht nach einer Pädagogik, die aus dem lokalen Boden wächst. Beides im Waldorf, beide in Argentinien. Und dazwischen liegt ein Kontinent voller Fragen.
Yo miro al mundo en el que el sol brilla, en el que las estrellas titilan, en el que las piedras yacen, donde las plantas crecen viviendo, donde los animales viven sintiendo, y donde el hombre, dotado de alma, da morada al espíritu.
Ve, tenés la mocha abierta. Buen día, Gasti. Buen día, Fran. Cuéntame tu día. Buen día, Ulises.
Das Colegio Rudolf Steiner liegt im Stadtteil Florida, nördlich des Zentrums von Buenos Aires. Das Schulgelände verteilt sich auf mehrere Gebäude, die sich in unterschiedlichen architektonischen Stilen zeigen. Einige erinnern an klassische Stadthäuser mit Ziegelfassaden, Erkern und grünen Fensterläden. Andere sind schlichter Gestalten mit glatten Putzwänden oder modernen, hellen Betonflächen. Ein neues Gebäude für die Oberstufe befindet sich derzeit im Bau. Es ist offen gestaltet, lichtdurchflutet und stark begrünt mit Pflanzen, die an den Fassaden wachsen, Dachgärten und großen Fensterfronten. Zwischen europäischen Einflüssen, vor allem der deutschen und der lokalen Realität in Argentinien, entsteht in dieser Waldorfschule ein besonderer Begegnungsraum. Die Waldorfpädagogik trifft hier auf eine postmigrantische Gesellschaft. Maria Julia Pérez, Chemie- und Biologielehrerin in der Oberstufe, erzählt, wie diese Spannungsfelder fruchtbar werden.
Gerade an unserer Schule, die ursprünglich eine deutsche Schule war und in der Deutsch noch heute die zweite Sprache ist, sind europäische Einflüsse sehr präsent. Das lässt sich kaum vermeiden. Viele von uns in Argentinien haben europäische Wurzeln, ob italienisch, spanisch oder andere. Im Unterricht versuchen wir, diesen Hintergrund mit dem Lokalen zu verbinden. Zum Beispiel in der 12. Klasse arbeiten wir mit regionalen KünstlerInnen wie Quinquela Martín, gehen nach La Boca oder zum Riachuelo, also an Orte, an denen die Jugendlichen leben oder geboren wurden. Auch kulturelle Elemente wie die guaranische Legende von Anahí, die mit der Nationalblume Saibo verbunden ist, holen wir ins Klassenzimmer. Heute, am ersten Montag nach dem 8. März, sprechen wir über den Internationalen Frauentag. Über Frauen in der Wissenschaft, über Rosalind Franklin und ihre berühmte Fotografie 51, aber auch über Aktivistinnen von der Demo am Wochenende. Gerade in der Oberstufe entstehen solche Verbindungen oft ganz natürlich, weil die Jugendlichen selbst die Fragen mitbringen.
Wenn die Waldorfpädagogik andere Kontinente erreicht, entstehen neue Wege des Umgangs mit ihr. In Argentinien zeigen sich zwei unterschiedliche Ansätze. Das traditionsreiche Colegio Rudolf Steiner in Buenos Aires und das lebendige, engagierte Netzwerk des Colectivo Colibri. Beide eint die Suche nach einer zeitgemäßen Pädagogik und beide stehen vor der Herausforderung, zwischen Herkunft und Gegenwart zu vermitteln. Doch die Bedingungen sind verschieden. Während das Colegio Rudolf Steiner tief in europäischen Strukturen verwurzelt ist, versucht das Colectivo Colibri, neue Räume für indigene, spirituelle und lokale Erfahrungen zu öffnen. Federico Gianni ist Grundschullehrer, ausgebildet am Waldorfseminar in Argentinien und Mitbegründer des Colectivo Colibri.
De la pandemia.
Während der Pandemie haben wir LehrerInnen begonnen, uns untereinander auszutauschen. Oft erstmals unter vier Augen, weil viele von uns ähnliche Irritationen gespürt haben. In diesen Gesprächen wuchs der Wunsch, etwas zu verändern. Ein zentrales Thema war die Interkulturalität. Wir fragten uns, was bedeutet das eigentlich für uns? Mit Blick auf die Anthroposophie, aber auch auf moderne Forschungen aus der Anthropologie. Dabei wurde auch deutlich, wie stark der Waldorf-Lehrplan in manchen Kontexten kolonial geprägt ist, wenn er europäische Traditionen einfach wiederholt, ohne sie zu hinterfragen. Viele von uns wollten genau da ansetzen. Den Lehrplan aktualisieren, ihn mit lokalen Perspektiven verbinden und zurück zur pädagogischen Essenz, um echte Erneuerung zu ermöglichen.
Im urbanen Raum entstehen Fragen nach Machtstrukturen. Wer entscheidet, was gelehrt wird? Wer bringt welches Wissen mit? Im Colegio Rudolf Steiner ist die Organisation horizontal, eine Besonderheit in einem Bildungssystem, das sonst stark hierarchisch geprägt ist. Der europäische Einfluss ist spürbar geblieben und wird zugleich Schritt für Schritt neu verhandelt. In Vorbildungen, im Kollegium, im Unterricht. Carol Lago, Oberstufendirektorin und Sportlehrerin, vertieft.
Hier an der Schule zum Beispiel, wo es früher eine sehr starke deutsche Prägung gab, wurde diese Kultur über Jahrzehnte weitergegeben. Doch nach und nach ist sie verschwunden, weil es weniger Menschen gab, die sie lebten, und weil neue Menschen mit anderen Erfahrungen dazu kamen. Auch unter den LehrerInnen hat sich etwas verändert. Heute kommen viele aus ganz normalen argentinischen Lebensrealitäten. In unseren regelmäßigen Weiterbildungen sprechen wir viel darüber, wie wir Inhalte anpassen können. Etwa, welche Literatur gehört eigentlich in einen Lehrplan in Argentinien? Ein Beispiel ist Martín Fierro, ein zentrales Buch der argentinischen Literatur. In der Oberstufe arbeiten wir heute fächerübergreifend damit. Gleichzeitig stoßen wir dabei immer wieder auf Spannungsfelder zwischen gesetzlichen Vorgaben, europäischen Traditionen und der Frage, wie wir als Waldorf-LehrerInnen in Argentinien damit umgehen wollen. Es ist ein fortlaufender Prozess mit unterschiedlichen Meinungen, auch innerhalb einer Schule. Aber wir bauen gemeinsam daran. Schritt für Schritt wird das sichtbar. Natürlich, Faust oder Parzival werden nicht einfach ersetzt. Ob das jemals geschieht? Wer weiß.
Gleichzeitig spiegelt sich der Wandel auch in konkreten Beispielen wider. So berichten Lehrkräfte, dass SchülerInnen nicht nur bleiben wollen, sie fühlen sich zugehörig, ernst genommen, gesehen. In der Waldorfschule Clara d'Assis, eine dritte Waldorfschule in Buenos Aires, versuchen Lehrende, die spirituellen Traditionen des Landes achtsam in die pädagogische Arbeit einzubetten. Ohne sie zu vereinnahmen, aber im Bewusstsein ihrer Bedeutung. Besonders in Ritualen und Festen zeigt sich, wie die lokale Kultur Raum bekommt. Rocío Ferreira, Mitglied des Colectivo Colibri und Lehrerin an der Schule Clara d'Assis, berichtet, wie an ihrer Schule über Inti Raymi gesprochen wird. Das Fest zur Wintersonnenwende, was von einigen indigenen Gemeinschaften in der Region gefeiert wird.
In meiner Schule gehen wir an diesem Tag alle früh am Morgen raus. Traditionell wird beim Inti Raymi die ganze Nacht durchgewacht, um dann gemeinsam den ersten Sonnenstrahl des neuen Zyklus zu empfangen. Wir bleiben zwar nicht über Nacht, nur eine Klasse schläft in der Schule, aber wir kommen alle sehr früh zusammen, machen ein Feuer und wenn die Sonne aufgeht, stehen wir da und empfangen sie gemeinsam. Für mich sind das kleine, aber bedeutende Gesten. Wir machen kein vollständiges Ritual mit Tänzen und vier Feuerstellen, aber wir versuchen anzuerkennen, dass dieser erste Sonnenstrahl etwas Besonderes ist. Auch andere Schulen gehen diesen Weg. Zum Beispiel, indem sie den Dia de los Muertos feiern, um den oberflächlichen Halloween-Trubel etwas Tieferes entgegenzusetzen. Sie suchen nach eigenen Formen, um solche Feste mit Bedeutung zu füllen.
Solche Versuche, lokale Rituale und kollektive Erinnerungen in den Schulalltag zu integrieren, zeigen, Waldorfpädagogik in Argentinien ist in Bewegung. Zwischen Jahreszeitenfesten, europäischer Prägung und neu interpretierenden argentinischen Traditionen entstehen hybride Formen des Feierns. Manche leise, andere festlich, manche bewusst improvisiert. Ein Blick in das Colegio Rudolf Steiner zeigt, wie stark solche Traditionen in der Schulgemeinschaft verankert sind und wie sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln.
Hier werden natürlich alle christlichen Jahreszeitenfeste der Waldorfschulen gefeiert, so wie es weltweit üblich ist. Gleichzeitig gibt es zwei stark lokale Traditionen. Zum einen die Kermesse, ein Jahrmarkt mit Spielen für Kinder, typisch argentinisch, aber auch in anderen Ländern bekannt. Und zum anderen der 25. Mai, den Tag der argentinischen Revolution. Ein historisches Ereignis, das zur Unabhängigkeit führte. Diese Feier wurde mit der Zeit zu einem großen Schulfest, das alle drei Bildungsstufen einbezog. Inzwischen hat sich das etwas verändert. Die Oberstufe macht nicht mehr mit. Aber in der Unter- und Mittelstufe wird weiter gefeiert. Es gibt große Tische, gemeinsames Essen, oft ein Asado für die ganze Schulgemeinschaft. Oder alle bringen etwas mit. Und es wird sogar Pericón getanzt, ein argentinischer Volkstanz. Man könnte sagen, diese Feier ist fast schon überdeutlich argentinisch. Denn während der 25. Mai an anderen Schulen einfach ein Feiertag ist, kommt hier die ganze Gemeinschaft zusammen. Es ist eine ganz eigene Art zu feiern.
Yo miro hacia el alma que vive en mi interior. El espíritu divino teje en la luz del sol y en la del alma. En el espacio sideral, allí afuera, en las profundidades del alma, aquí adentro. Hacia ti, yo me dirijo, espíritu divino, pidiendo que en mí crezcan fuerza y bendición para el aprender y el trabajar.
Waldorf Perspektiven. Als Yamandu, der Schöpfergott, die Erde erschaffen hatte, konnte er sie mit irdischen Augen nicht sehen. Also schickte er einen Engel vom Himmel herab, der sich in einen kleinen Vogel verwandelte. Der Vogel flog über Berge, Flüsse und Wälder und bewunderte die Schönheit der Welt. Doch als er die Blumen entdeckte, war er tief berührt von ihren Farben, ihrem Duft und ihrer Süße. Er besuchte jede einzelne Blume und kehrte schließlich in den Himmel zurück, um Yamandu von seiner Reise zu erzählen. Er berichtete von der Schönheit der Landschaften, aber gestand, dass ihn vor allem die Blumen verzaubert hatten. Da sagte Yamandu: Wenn das so ist, dann darfst du auf die Erde zurückkehren und für immer als Vogel bleiben. Seitdem fliegt der kleine Vogel durch die Welt und besucht die Blumen als Hüter und Bewunderer.
Der Kolibri ist in vielen indigenen Kulturen Südamerikas nicht nur ein Tier, sondern ein kulturelles Symbol für Leichtigkeit, Wachsamkeit und für die Fähigkeit, von Blüte zu fliegen, ohne zu zerstören. Im Kollektivo Kolibri wird dieser Vogel zur pädagogischen Metapher: Lernen als Bewegung, als zartes Berühren, als respektvolles Begegnen von Vielfalt. Die Legende von Yamandu und dem Kolibri steht damit auch für eine spirituelle Beziehung zur Welt, die weder romantisiert noch funktionalisiert, sondern einfach da ist. Federico Gianni von Collectivo Colibri sucht diese Begegnung nicht in kulturellen Zuschreibungen, sondern in einer tieferen Dimension, in einem Menschsein, das sich nicht über Herkunft definiert, sondern über Offenheit, Zuhören und innere Bewegung.
Als wir begannen, uns mit dem Thema Interkulturalität auseinanderzusetzen, war schnell klar, der Begriff selbst lenkt den Blick auf das, was uns prägt, auf Kultur. Also stellten wir uns als erstes die Frage, wie begegnen sich Menschen, die jeweils in ganz unterschiedliche kulturelle Kontexte eingebettet sind? Ich glaube, dass die Anthroposophie etwas Wertvolles beitragen kann. Für jede Gruppe, die sich mit Interkulturalität beschäftigt. Denn wenn wir beginnen, unsere Gewänder abzulegen, also auch das kulturelle Kleid, das wir tragen, dann entsteht etwas anderes. Die menschliche Begegnung von Mensch zu Mensch. Eines der schönsten Elemente der Anthroposophie, im tiefsten christlichen Sinne verstanden, ist genau dieser Moment. Das Du zu Du, das zwischen zwei Menschen geschieht, jenseits von Herkunft, Geschichte oder Kontext. Diese Aspekte werden dabei nicht abgewertet, aber sie treten in den Hintergrund. Sie bestimmen nicht den Wert des Gegenübers. Wenn wir das zulassen, entsteht ein echter Begegnungsraum. Und genau darum geht es für mich in der interkulturellen Arbeit. Was legen wir in die Mitte? Zwischen uns und die anderen? Kultur? Herkunft, Nation oder einfach unser Menschsein. In diesem Spannungsfeld habe ich immer eine Verbindung gespürt zwischen der Idee von Interkulturalität und dem inneren Kern der Anthroposophie, wie wir ihn im Collectivo Colibri versuchen zu leben.
Welche Tiere kommen in Fabeln vor? Welche Feste werden gefeiert? Interkulturalität beginnt oft bei scheinbar kleinen Entscheidungen. Was wie ein Detail wirkt, ist in Wirklichkeit eine zentrale pädagogische Entscheidung. Die Auswahl von Inhalten wird zum Spiegel der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. LehrerInnen wie Rocío beginnen genau dort anzusetzen, bei der Frage, welche Geschichten in einem argentinischen Klassenzimmer erzählt werden.
Ich habe darüber nachgedacht, dass wir viele Praktiken, die man als interkulturell bezeichnen könnte, inzwischen vielleicht ganz selbstverständlich übernehmen. Aber das liegt auch daran, dass unsere Geschichte von vielen Imitationen geprägt ist. Vieles wurde einfach übernommen, ohne dass wir es hinterfragt haben. Deshalb frage ich mich als Lehrerin, an welchen Stellen musste ich anfangen, bewusster hinzuschauen? Zum Beispiel bei den Fabeln. Welche Tiere kommen darin vor? Ich selbst wusste als Kind nicht, was ein Tattoo ist. Ein Gürteltier, das hier in Misiones lebt. Manche Menschen essen es sogar. Das Tatu-Cajeta ist ein ganz besonderes Tier. Und da habe ich gemerkt, nein, ich will nicht, dass meine SchülerInnen das auch nicht kennen. Also bringe ich jetzt solche Fabeln mit in den Unterricht. Und auch kleine Holztiere, die Kinder anfassen können. Ähnlich ist es mit Sprachen. Wir singen auch in anderen Sprachen, in Sprachen, die hier in der Region gesprochen werden, selbst wenn es nur ein Lied ist. Gerade in der städtischen Kultur rund um Buenos Aires gibt es oft eine starke Abgrenzung von diesen Kulturen. Wenig Wissen, wenig Bezug. Ein anderer Aspekt, den ich als sehr interkulturell empfinde, hat mit den Formen der Zusammenarbeit zu tun. Wie wir als Kinder miteinander umgehen, das, was wir füreinander sichtbar machen, das sollten wir auch für alle anderen sichtbar machen. Nicht nur im Kleinen, sondern als Haltung nach außen.
Interkulturalität bedeutet nicht, Vielfalt hinzuzufügen, sondern Bildungsinhalte neu zu denken. Dabei geht es nicht um folkloristische Ergänzungen, sondern um Sichtbarkeit, Zugehörigkeit und kulturelle Verankerung im pädagogischen Alltag. Solche Veränderungen entstehen oft aus persönlichen biografischen Erfahrungen. Sie fordern tradierte Curricula heraus und öffnen Raum für Perspektiven, die bisher kaum beachtet wurden. Beatrice ist Waldorfschullehrerin und arbeitet an einer staatlichen Schule in einem sozial geprägten Viertel der Provinz Buenos Aires. Dort integriert sie Elemente der Waldorfpädagogik in einen Alltag, der von vielfältigen kulturellen Erfahrungen geprägt ist. Was dabei entsteht, ist mehr als Anpassung. Es ist eine Neuausrichtung dessen, was als erzählenswert gilt.
Fede und ich haben ein Projekt zu unseren Wurzeln gemacht, in mehreren Klassen. Die Kinder und ihre Familien wurden eingeladen, 4 oder 5 Generationen in ihrer Familiengeschichte zurückzugehen, um zu schauen, was sie finden. Dabei kamen oft Geschichten über Migration und Kolonialgeschichte zum Vorschein. In vielen Fällen gab es europäische Herkunftslinien, aber eben nicht nur. Im letzten Jahr habe ich an einer staatlichen Schule gearbeitet. In der 6. Klasse war das Thema Einwanderung und es wurde einfach vorausgesetzt, dass alle aus europäischen Einwandererfamilien stammen. Aber genau das, diese Annahme, blendet viele andere Geschichten aus. Also haben wir auch dort das Projekt gemacht. Und plötzlich wurde sichtbar, wie vielfältig die Hintergründe tatsächlich sind. Neben europäischen Einwanderungsgeschichten kamen auch afrikanische und indigene Herkunftsbezüge zur Sprache. Teilweise zum ersten Mal, auch für die Kinder selbst. Das hat Gespräche in den Familien angestoßen. Für mich war das ein starkes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Geschichten nicht vorzugeben, sondern Räume zu schaffen, in denen sie erzählt werden können.
Dar espacios a que aparezcan otras historias, creo que eso es un gran ejemplo concreto.
Für Beatrice ist klar, es geht nicht darum, Kulturen nebeneinander zu stellen, sondern einander wirklich wahrzunehmen. Das verlangt mehr als eine Geste. Es braucht Beziehung. Statt Aneignung, Einladung. Die Auseinandersetzung mit indigenem Wissen verlangt nicht nur Respekt, sondern auch die Bereitschaft, sich zurückzunehmen und Verantwortung für die eigene Position im Dialog zu übernehmen. Neue Perspektiven entstehen dort, wo kulturelle Praxis nicht übernommen, sondern gemeinsam getragen wird. Auf dem Weg, Rituale von indigenen Gemeinschaften in die pädagogische Arbeit einzubeziehen, ist Fede etwas aufgefallen, das er als eine Art persönliche Erkenntnis beschreiben würde.
En el camino de ver cómo incorporar rituales.
Oft reagieren Menschen aus Buenos Aires oder auch andere ArgentinierInnen mit einer gewissen Schuld oder Verunsicherung, wenn es um Interkulturalität geht. Ähnlich wie es jungen Deutschen heute gehen kann, wenn sie mit der Geschichte des Nationalsozialismus konfrontiert werden. Diese Reaktion führt häufig zu einem starken Wunsch, indigene Perspektiven wertzuschätzen, was erstmal positiv ist. Aber bei einem Treffen im Jahr 2023 haben wir auch etwas anderes erlebt. Indigene Sprecher, darunter auch Caciques, haben erzählt, wie es sich für sie anfühlt, wenn Menschen von außerhalb ihrer Kultur ihre Rituale übernehmen. Oft in guter Absicht, aber ohne echtes Verständnis. Ein Beispiel war die Kritik daran, wenn bei Zeremonien etwa ein Symbol aus dem Norden Argentiniens verwendet wird. Obwohl man mit einer ganz anderen lokalen Gemeinschaft arbeitet. Das hat mir gezeigt, ein respektvoller Zugang besteht nicht darin, Rituale einfach zu übernehmen, sondern darin, den Dialog zu suchen und Menschen aus den jeweiligen Gemeinschaften einzuladen, wenn sie bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Ich persönlich würde nie wagen, ein solches Ritual in der Schule einzuführen, ohne es wirklich zu verstehen oder mit Menschen durchzuführen, die aus dieser Praxis kommen.
Die Auseinandersetzung mit Interkulturalität berührt nicht nur persönliche Haltungen, sondern auch die institutionelle Praxis. Im Austausch mit indigenen Gemeinschaften wird schnell deutlich, der Umgang mit Ritualen ist sensibel. In den Schulen spiegelt sich das in der Frage wider, wie Geschichte vermittelt werden kann. Differenziert, ohne zu vereinfachen. Wie kann Identität Thema sein, ohne festgeschrieben zu werden? Auch in den etablierten Colegio Rudolf Steiner wird Interkulturalität zunehmend als Haltung verstanden. Nicht als fertiges Konzept, sondern als offene Suche. Carol Lago beschreibt eine Perspektive, die nicht auf Abgrenzung zielt, sondern auf Verbindung zwischen Kunst, Biologie und Geschichte, zwischen Identität und Gegenwart, zwischen Argentinien und der Welt.
Das hier ist eine Sekundarstufe mit dem Schwerpunkt Sozialwissenschaften. Aus dieser Perspektive gibt es einen sehr bewussten Blick auf die argentinische Geschichte, besonders im Hinblick auf die Zeit der Militärdiktatur. Wir arbeiten interdisziplinär. Geschichte, Biologie und Kunst greifen ineinander. Wir sprechen über historische Kontexte, über Identität aus biologischer Sicht und darüber, wie sich das alles künstlerisch transformieren lässt. Das ist etwas sehr Argentinisches, sehr typisch für Buenos Aires. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass viele Fragen noch offen sind. Wir haben nicht die eine Antwort oder ein festes kulturelles Identifikationsbild. Ich war in Schulen in Sao Paulo und Florianopolis in Brasilien. Dort ist Musik und Tanz viel tiefer im Schulalltag verankert als bei uns. Nicht nur als Folklore, sondern als gelebter Ausdruck. Bei uns kommen eher Texte und Gedichte aus Lateinamerika zum Einsatz. Aber etwas klar Definiertes, das uns kulturell eindeutig beschreibt, das gibt es vielleicht noch nicht. Und genau darin liegt auch eine Chance.
Textos literarios, poesía de poetas de Latinoamérica.
Waldorfperspektiven.
Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funken, in der die Steine lagern, die Pflanzen leben, wachsen. Wie Tiere füllen Leben, in der Mensch gesät, den Geist der Wohnung gibt.
Die bestehenden Schulhäuser am Colegio Rudolf Steiner in Buenos Aires sind von außen dicht mit Pflanzen bewachsen. Kletterpflanzen umhüllen die Fassade, verändern mit den Jahreszeiten ihr Aussehen. Über dem Eingang steht in klaren Lettern Rudolf Steiner. Auf dem Gelände finden sich handgemachte Mosaike mit Naturmotiven, Szenen aus dem Jahreslauf, Fantasiegestalten. Innenhöfe, Fahrradständer, bemalte Wände, alles wirkt belebt, gebraucht, verwurzelt. Schule findet nicht im luftleeren Raum statt, sie spiegelt das Umfeld, in dem sie steht. Auch im naturwissenschaftlichen Unterricht ist dieser Zugang spürbar. Beobachtung steht im Zentrum, nicht als Technik, sondern als Haltung. Erkenntnis entsteht im Dialog mit den Lebendigen. Maria Julia Perez.
Bien. En la biología es,
Wenn wir zum Beispiel das Skelettsystem behandeln, beginnen wir damit, die Struktur und Form der Knochen genau zu beobachten und zu zeichnen. Am Anfang nehmen wir uns viel Zeit für die Beobachtung, für die unterschiedlichen Qualitäten der Knochen oder einzelner Teile davon. Wenn wir uns später mit dem Herz-Kreislauf-System beschäftigen, ist auch immer eine Biografie Teil des Unterrichts. Die eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin oder die Geschichte, wie der Mensch diesen Teil des Körpers überhaupt entdeckt hat. Beim Thema Herz arbeiten wir mit Leonardo da Vinci. Wir schauen uns seine anatomischen Studien aus der Renaissance an und die SchülerInnen wählen eines seiner Herzzeichnungen aus, um sie in Handstickerei umzusetzen. Es entstehen wunderbare, sehr persönliche Arbeiten. Und immer, in jedem dieser dreiwöchigen Lernprozesse, kommen auch die Eurythmistin und der Pianist dazu. Denn es geht nicht nur darum, sich das Herz wie auf einem Foto anzuschauen, sondern darum, es zu beleben. Ihm durch Musik und Bewegung etwas Lebendiges zu geben. Etwas, das über die bloße anatomische Form hinausgeht.
Die Räume, in denen Maria Julia und andere unterrichten, vermitteln insgesamt einen handwerklich gefleckten, zurückhaltend gestalteten Eindruck. Im Treppenhaus und den Fluren fällt die geometrisch klare Architektur auf. Türen sind oft mit buntem Glas verziert. Eine Galerie mit Schularbeiten gibt es auch. Fotografien und Gemälde hängen an den Wänden eines hell ausgeleuchteten Ausstellungsraumes. Nicht nur Inhalte, auch Lernformen verändern sich. Am Colegio Rudolf Steiner wird Schule zunehmend als offenes Gefüge verstanden. Kooperative Unterrichtsformen, fächerübergreifendes Arbeiten und gemeinsamer Unterricht durch mehrere Lehrkräfte gehören mittlerweile zum pädagogischen Alltag. Carol Lago.
An dieser Schule gestalten wir den Unterricht schon seit einiger Zeit mit mehreren Lehrkräften gleichzeitig. Heute steht kaum noch eine einzelne Person allein vor der Klasse. Das passiert immer seltener, auch im Fachunterricht, zum Beispiel in Geografie. Neulich unterrichteten zwei Mathematiklehrerinnen gemeinsam mit einer Biologielehrerin und einer Kunstlehrerin vor rund 30 Jugendlichen. Denn junge Menschen brauchen Erwachsene, die sich zusammentun, um ihnen gemeinsam die Welt zu zeigen. Es geht nicht mehr darum, dass eine einzelne Person ihr Wissen weitergibt. Heute kommt ein Team, zwei, drei oder vier Lehrkräfte, die ihre Perspektiven teilen, gemeinsam arbeiten und das Lernen vertiefen. So entsteht ein langsames, differenziertes, gemeinsames Lernen. Und genau das erleben wir gerade, als echten Wandel. Das Schönste daran, niemand möchte mehr allein unterrichten. Alle wollen gemeinsam weitermachen.
Y estamos todos felices con eso, porque lo más interesante es eso, que ahora ya nadie quiere estar solo.
Team Teaching in der Oberstufe verändert nicht nur den Ablauf des Unterrichts, es schafft neue pädagogische Begegnungsräume. Das Colegio Rudolf Steiner bildet alle Altersstufen ab, von Kindergarten bis zur Oberstufe. Die verschiedenen Bereiche liegen in separaten, aber verbundenen Häusern. Die bauliche Umgebung folgt dabei den Prinzipien der Waldorfpädagogik. Viel Tageslicht, natürliche Materialien und eine Atmosphäre, die Eigenständigkeit und Ruhe ermöglicht. Biologielehrerin Maria Julia erzählt von ihrer Erfahrung, mit anderen KollegInnen gleichzeitig zu arbeiten.
Es ist bereichernd, wirklich bereichernd. Alles, was ich allein für den Unterricht planen oder entwickeln kann, wird durch den Blick der Kollegin oder des Kollegen erweitert. Und umgekehrt genauso. Wenn wir zusammen im Raum stehen, entsteht etwas, das über das hinausgeht, was wir vorher ausgemacht haben. Da passiert etwas, das sich nicht ganz greifen lässt. Etwas, das mit echter menschlicher Begegnung zu tun hat, im Dienst der Jugendlichen. Wenn das Herz offen ist und beide dasselbe Ziel verfolgen, dann entsteht ein Raum, in dem echtes Staunen möglich wird. Und genau das ist die große Aufgabe, den Funken des Staunens zu entfachen, bei den jungen Menschen, für die das oft schwer erreichbar ist. Aber wenn wir zu zweit sind, gelingt es fast immer.
Die tägliche Zusammenarbeit an der Colegio Rudolf Steiner basiert nicht nur auf Struktur, sondern auf Haltung. Der Unterricht entsteht aus Vertrauen und aus einem gemeinsamen Interesse an den Jugendlichen, die begleitet werden. Im Inneren der Schule dominieren warme Farben, Naturmaterialien und klare Raumstrukturen. Die Wände in den Klassenzimmern sind meist in Lasurtechnik gestrichen, in Rosé, Gelb oder Aprikottonen. Fenster und Türen bestehen aus Holz, Vorhänge aus leichten Stoffen. Die Möbel sind schlicht, funktional und überwiegend aus Holz gefertigt. In den Klassenräumen gibt es Regale mit selbstgemachten Lernmaterialien, Körben und Stoffen. Die Unterrichtsatmosphäre wirkt ruhig und konzentriert. Schülerinnen und Schüler malen mit Wasserfarben in einem Raum mit großen Fenstern, Pflanzen auf den Regalbrettern und farbigen Glaselementen an der Scheibe. Diese äußere Gestaltung spiegelt die innere Haltung. Eine Schule, die offen ist für Beziehung und für gemeinsames Arbeiten im besten Sinne.
An unserer Schule sind viele Lehrkräfte den gesamten Vormittag über präsent, unabhängig davon, ob sie gerade unterrichten oder nicht. Das schafft wertvolle Momente außerhalb des Klassenraums, in denen Austausch möglich ist. Für uns als Kollegium wird die Arbeit dadurch nicht nur strukturierter, sondern auch erfüllender. Was uns verbindet, ist ein tiefes Vertrauen untereinander und ein gemeinsamer Blick auf die Jugendlichen, den wir mit großer Hingabe teilen. Natürlich gibt es Herausforderungen. SchülerInnen mit schwierigen Lebensrealitäten, belastete Familiensituationen. Das kennen wir, wie alle Schulen. Unsere Antwort darauf ist stets unsere Präsenz, unser Körper, unser Dasein, unser Miteinander. Auch KollegInnen wie der Pianist oder die Eurythmistin, die nicht immer im Stundenplan vorgesehen sind, kommen, wenn man sie bittet. Sie schaffen Raum, getragen von der Haltung, für die Jugendlichen da zu sein. Genau das macht unsere Arbeit möglich, die Haltung, mit der wir gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Eine Lehrerin, eine Epoche, das reicht oft nicht mehr. Gerade in der Oberstufe wird Unterricht zum gemeinsamen Projekt. Musik, Kunst, Biologie und Geschichte greifen ineinander, um den SchülerInnen ein Bild von der Welt zu vermitteln, das mehr ist als reines Faktenwissen. Auch die Umgebung der Schule unterstützt diesen ganzheitlichen Ansatz. Für die Pausen und den Sportunterricht stehen in der Schule verschiedene Außenflächen zur Verfügung. Ein Basketball- und Handballfeld mit grünem Bodenbelag liegt zwischen den Gebäuden, umgeben von Mauern mit bemalten Wandflächen. Direkt angrenzend befindet sich ein naturnah gestalteter Spielplatz mit Holzelementen, Rutschen, Reifen, Klettergerüste, alles aus naturbelassenem Material. Auch ein Pizzaofen aus Lehm oder Stein ist zu erkennen, sowie ein kleines Gartenhaus mit Gründach. Alles ist Teil eines pädagogischen Raums, der auf Beziehung und Beteiligung setzt. Für Maria Julia ist dieser Ansatz keine Ausnahme, sondern Alltag, getragen von Vertrauen, Austausch und einem geteilten Blick auf die Jugendlichen. Was Waldorfpädagogik meint, zeigt sich nicht nur in Methoden, sondern in der Einstellung, mit der Inhalte lebendig gemacht werden.
Die Erneuerung des pädagogischen Handelns, so wie Steiner es als schöpferischen Akt beschreibt, beginnt dort, wo man zwar weiß, welchen Inhalt man in den Unterricht bringt, aber wie man ihn bringt, jedes Mal neu entsteht. Es ist ein kreativer Vorgang, jedes Jahr anders, jedes Mal lebendig. Wir arbeiten deshalb oft gemeinsam. Wenn ich Biologie unterrichte, lade ich zum Beispiel oft die Kunstlehrerin ein. Sie gestaltet die Tafelbilder, ich bringe das Mikroskop und gemeinsam verwandeln wir den Klassenraum in ein Labor. An anderen Tagen kommt der Pianist. Wir haben das Glück, Pianos in den Räumen zu haben. Wenn wir uns mit dem Hören beschäftigen, bringt er lebendige Inhalte mit. Musik, Komponisten, Geschichten der Musikgeschichte, die ich allein nie so vermitteln könnte. Und dann ist da der Physiklehrer, der die Klasse gut kennt. Er kennt ihre Stimmung, ihre Besonderheiten. So entsteht zwischen uns allen etwas Gemeinsames, etwas, das den Unterricht kreativ macht. Wir versuchen, dass kaum eine Epoche ganz allein stattfindet. Fast immer gibt es eine Öffnung nach außen. Ganz in der Nähe, in der Quinta Trabuco, finden zum Beispiel Ausstellungen statt. Im März wird dort eine Ausstellung zu Victoria Ocampo gezeigt. Die Literaturlehrerin bereitet die Klasse darauf vor, mit Textarbeit, mit Schreiben und geht mit ihnen gemeinsam dorthin. Man sucht sich also immer diese Verbindung zwischen dem, was im Klassenzimmer passiert, und der Welt draußen. Die Inhalte bleiben oft traditionell, aber die Mittel sind lebendig. Beobachten, vertiefen, Biografien einbeziehen und vor allem mit Kreativität gestalten.
In der Waldorfpädagogik ist oft von Kind als Mittelpunkt die Rede, von Eltern als Erziehungspartnern, von Gemeinschaft. Auch in Argentinien stehen Themen wie Elternbeteiligung, Kindzentrierung und neue Lernformen im Vordergrund. Carol Lago erinnert sich an einen Besuch aus Brasilien, bei dem genau darüber gesprochen wurde. Sie findet ein Bild, das hängen bleibt. Krisen, Ausfälle, Momente der Selbstregulierung. Erfahrung trifft auf Erneuerung. Und manchmal braucht das Herz der Schule einfach frisches Blut.
Ein brasilianischer Lehrer, der uns einmal mit einer Gruppe besucht hat, zeichnete ein Bild, das ich nie vergessen habe. 3 konzentrische Kreise. Und dann fragte er, wer steht im Zentrum der Schule? Alle sagten, die Kinder. Aber er sagte, nein, im Zentrum stehen die Lehrenden. Sie sind das Herz der Schule. Die Kinder umkreisen sie. Und außen herum die Eltern, die das Ganze umarmen. Diese Vorstellung ist für mich sehr klar. Und dieses Herz, das manchmal Herzinfarkte hat, mal in der Sekundarstufe, mal im Kindergarten, mal in der Grundschule. Aber wir stützen uns gegenseitig. Wenn ein Bereich leidet, helfen die anderen mit. Ich selbst bin seit ich 21 bin hier. Diese Schule hat mich mitgeformt. Und das Herz schlägt, weil es junges, frisches Blut gibt. Junge Lehrer, die mich herausfordern, damit ich nicht in alten Mustern festfahre. Dieses Zusammenspiel von Jung, Alt und dazwischen, das macht das Herz lebendig. Ein neuer Vater soll in mir Ruhe finden, nicht Panik. Und wenn was schief geht, niemand ist gestorben. Wir kriegen das hin, gemeinsam. Wir lernen voneinander, von KollegInnen, von Eltern, auch wenn es anstrengend ist, und natürlich von den Kindern, immer. Die Wahrheit hat nie nur eine Perspektive. Es braucht andere Blickwinkel, um die Dinge wirklich zu verstehen.
Die Diskussion, wie Lehrkräfte ihre eigene Haltung reflektieren und weiterentwickeln, ist auch an Waldorfschulen in Deutschland zentral. Gerade im Umgang mit kultureller Vielfalt zeigt sich, wie wichtig eine bewusste innere Vorbereitung ist, um pädagogische Prozesse glaubwürdig und wirkungsvoll zu gestalten. Federico von Collectivo Colibri beschreibt seinen Blick auf die Verbindung zwischen anthroposophischer Pädagogik und intercultureller Bildung.
Ich denke, wenn jemand sagt, ich bin Waldorflehrer, sagt er damit, ich wähle die Anthroposophie als inneren Ausbildungsweg. Und Anthroposophie bedeutet für mich die Sensibilisierung eines Menschen für einen anderen Menschen. Das ist für mich die grundlegende Aufgabe, wenn eine Lehrkraft ins Klassenzimmer geht. Dass sie ist, wer sie ist, als Ergebnis dieser inneren Arbeit. Sie fragt sich nach dem Geheimnis des eigenen Ichs und des anderen, der vor ihr steht, unabhängig vom Alter. Und ich denke, das unterstützt eine Kultur der Interkulturalität. Und dann sind da die pädagogischen Vorschläge, die ich besonders schätze. Im Kindergarten geht es darum, dass das Kind in die eigene Kultur hineinwächst. In der Primarstufe lernen die Kinder, andere Kulturen wertzuschätzen und zu spüren, dass es viele Kulturen gibt. Nicht nur im Tun, sondern im Fühlen. In der Sekundarstufe schließlich lernen sie, Kultur kritisch zu hinterfragen. Damit eröffnet die Waldorfpädagogik auch eine Freiheit. Wer diesen Bildungsweg durchlaufen hat, kann später das, was er kritisch sieht, aktiv verändern, wenn er den Mut, Ideen und den Willen dazu mitbringt. Darin sehe ich eine zentrale Verantwortung dieser Pädagogik, dass die Menschen, die sie durchlaufen, sich in die gegenwärtige Kultur einbringen und sie mitgestalten wollen.
Neben der Gestaltung von Gemeinschaft und Zusammenhalt an Waldorfschulen spiegelt auch der kulturelle und gesellschaftliche Kontext eine entscheidende Rolle. Dies gilt insbesondere für die Schulen in Lateinamerika. Die Herausforderungen, mit denen Waldorfschulen hier umgehen müssen, besonders in Argentinien, sind geprägt von Geschichte, gesellschaftlichen Brüchen und komplexen kulturellen Realitäten. Beatrice vom Collectivo Colibri.
Ich glaube auch, dass die Besonderheit Lateinamerikas darin liegt, dass es Länder sind, die viele Wunden tragen, in denen vieles verborgen bleibt. Gerade hier gibt es einen intensiven Weg, sich bewusst zu werden, dass man selbst verwundet ist und dass man Teil einer Gemeinschaft, einer Kultur ist. Genau an dieser Stelle bietet uns die Anthroposophie wertvolle Wege, angefangen bei der ständigen Aufforderung an uns als Pädagoginnen und Pädagogen, uns kontinuierlich selbst weiterzubilden.
Ich schaue in die Seele, die mir im Inneren lebt. Der Gottesgeist erweckt in Sonn und Seelenlicht. in welchem Raum da draußen, in Seelen tiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, wenn ich Lippen nicht enden. Lass Kraft und Seele mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Inneren wachsen.
Die Wunden Südamerikas sichtbar machen und Wege suchen, um mit ihnen zu arbeiten. Beatrice beschreibt diesen Prozess als einen persönlichen wie gesellschaftlichen Lernweg, getragen von innerer Arbeit und Bildung. Hier endet der erste Teil der Reise durch die Waldorfperspektiven in Argentinien. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit weiteren Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen der Waldorfpädagogik in diesem vielfältigen Land. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter und lasst uns eure Rückmeldungen und Fragen zukommen. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes.
Waldorf-Perspektiven.